Live auf der Lehramt.
Ein Gehalt bemisst sich immer auf Basis natürlich deines Studienabschlusses, deiner Berufserfahrung, aber vor allen Dingen auch am Budget des Arbeitgebers, an der Branche, in der der Arbeitgeber tätig ist, an der genauen Position, auf die du dich da bewirbst, dem Verantwortungsumfang der Position, auf die du dich da bewirbst. Hast du da vielleicht Personalverantwortung oder wie viel Umsatzverantwortung hast du da überhaupt? Und das ist vielen Lehrkräften überhaupt nicht bewusst.
Live after Lehramt, der Schulfrei-Podcast über Hürden im Beruf, berufliche Neuorientierung und Existenzgründung für Lehrerinnen und Lehrer. Dein wöchentlicher Befreiungsschlag aus der beruflichen Unzufriedenheit.
Hallo ihr Lieben. In der heutigen Folge möchte ich eine kleine Bombe zünden. Eine Wahrheitsbombe. Eine Truth-Bomb sozusagen. Es wird nämlich um ein Thema gehen, wo du beim Zuhören vielleicht hier und da das Gefühl hast, ouch, das tut jetzt aber gerade weh. So schaffen sich Lehrkräfte auf dem Arbeitsmarkt einen schlechten Ruf. Und ja, das ist so. Hier und da tun einige Vertreter unserer Zunft Dinge, die wirklich dazu beitragen, dass Lehrkräfte auf dem Arbeitsmarkt einen schlechten Ruf haben. Wenn du jetzt hier zuhörst, dann möchte ich auf jeden Fall dir nochmal klar machen, das muss ja nicht dich betreffen. Ne? Vielleicht ertappst du dich aber auch bei bestimmten Verhaltensweisen, dann gib dir diese Folge heute die Chance, es zukünftig besser zu machen. Ich möchte dich also nicht mit dieser Folge provozieren oder Lehrkräfte runtermachen, Lehrkräfte verächtlich machen, sie angreifen oder mich gar über sie lustig machen, überhaupt gar nicht. Aber wir alle lernen ja aus Feedback. Der Ton macht die Musik bei diesem Feedback. Ne? Und ich möchte dir einfach bestimmte Verhaltensweisen und Haltungen heute aufzeigen, die einfach nicht gut ankommen auf dem Arbeitsmarkt bei potenziellen Arbeitgebern. Ich bin ja sehr gut vernetzt in bestimmten Branchen, die für Ex-Lehrkräfte attraktiv sind. Also ich kenne einige Arbeitgeber, die heute Ex-Lehrkräfte beschäftigen, bin mit denen im Austausch und manchmal, muss ich dir ganz ehrlich sagen, bekomme ich die ein oder andere WhatsApp-Nachricht von jemandem, der sagt, ey, bei mir bewerben sich jetzt hier momentan ziemlich viele Lehrkräfte, die versuchen, bei mir zu landen oder so. Aber die Haltung, das geht ja gar nicht. Ich hoffe, du vermittelst das deinen Kundinnen und Kunden anders. Und dann kommen so verschiedene Punkte. Und ja, diese Punkte sehe ich auch. Zum Beispiel, wenn ich mich in den einschlägigen Social-Media-Gruppen bewege. Es gibt ja auf Facebook-Gruppen, wo sich Lehrer umorientieren. Ich sehe es aber auch in den Kommentaren unter meinen Instagram-Posts und so, dass es doch eine Reihe von Leuten gibt aus unserem Beruf, die ungesunde oder auch verächtliche Haltungen an den Tag legen gegenüber der freien Wirtschaft, gegenüber Arbeitgebern in der freien Wirtschaft und auch einfach hinderliche Verhaltensweisen, die unseren Beruf schlecht machen, zeigen. Darum soll es heute gehen und du wirst es natürlich besser machen in Zukunft, wenn du es nicht sowieso schon alles ganz anders gemacht hast. Ich möchte dich heute mitnehmen in vier verschiedene Punkte, die ich hier zusammengefasst habe, um zu gucken, was genau passiert denn da? Warum kommt das schlecht an und wie kann man es denn besser machen? Wir starten direkt mit dem Punkt 1. Lehrkräfte zwischen Anspruchsdenken und Opferhaltung und moralischer Überheblichkeit. Das ist tatsächlich etwas, was ich ganz oft in Social-Media-Gruppen lese. Posts, die triefen vor Opferhaltung, Posts, die aber auch wirklich ein provokatives Anspruchsdenken gegenüber der freien Wirtschaft an den Tag legen oder Posts, die vom hohen Ross der moralischen Überheblichkeit gegenüber der freien Wirtschaft geäußert wurden. Was meine ich damit? Natürlich, Lehrkräfte in der beruflichen Neuorientierung, das ist fragil, da ist man unsicher, man bekommt vielleicht Feedback, dass es nicht so ganz leicht ist, sich umzuorientieren. Und bei manchen schlägt das in Ärger um und in Abwertung. Abwertung der Arbeitgeber, die sie da draußen sehen, Abwertung der Jobbeschreibung, die sie da draußen sehen und Aufwertung der eigenen Identität, der eigenen Lebensleistung und natürlich auch dessen, was man im Studium und im Lehrberuf alles so leisten muss. Und es trieft so von, ich bin letztlich was Besseres. Also ich bin was Besseres als ihr da draußen in der freien Wirtschaft mit euren bekloppten Jobtiteln, hinter denen nichts steckt, die alle auf Englisch sind, wo ihr alle doch sowieso nur heiße Luft fabriziert. Das kann doch jeder. Ich habe einen wirklich harten Job. Ich habe hier einiges geleistet in meinem Studium und in meinem harten Ref. Und ich gebe euch mal ein Beispiel. Ich habe es neulich gelesen in einer Social-Media-Gruppe. Was mich immer aufregt, ist die Aussage, Lehrer in Deutschland verdienen zu viel Geld. Nicht einer, der mal sagt, dass wir in zwei Fächern einen Master haben. In der Ukraine und Südafrika haben sie in einem Fach einen Bachelor und steigen dann ohne Ref ins Berufsleben ein. Also 11 Jahre Schule, 4 Jahre Bachelor, mit 20 bist du fertig. Subtext. Also ich bin mega krass studiert. Ich habe 2 Master. PS, falsch. Du hast genau einen Master. Mit 2 Hauptfächern meinetwegen, aber diese Hauptfächer hast du nicht so vertieft studiert wie jemand, der in einer Fachwissenschaft einen Master hat. Das wollen wir jetzt doch mal leider festhalten. Du hast schlichtweg einfach einen Master, nicht mehr und nicht weniger. Und für die Älteren unter uns, wir haben halt ein Staatsexamen und das mit 2 Hauptfächern, das ist nicht Pillepalle, dazu gehört was, diesen Abschluss zu machen, aber er ist halt auch einfach nicht mehr wert als andere Master. Insbesondere dann nicht, wenn wir uns als Quereinsteiger auf irgendwas bewerben, wo andere den passenden Master mitbringen. Und ja, hier geht's dann um Gehalt in diesem Post. Guck dir bitte mal die Durchschnittseinstiegsgehälter von Masterabsolventen in der freien Wirtschaft an. Jo, warum bist du der Meinung, du verdienst ein höheres Einstiegsgehalt als andere, wenn du dich doch aus dem Beruf löst, für den du ausgebildet bist? Ich will hier mal festhalten, verbeamtete Lehrer in Deutschland verdienen gut. So, mit all den Einschränkungen, die hier mitgedacht werden müssen. Nicht jede Lehrkraft ist verbeamtet, nicht jede Lehrkraft arbeitet in Vollzeit und so weiter und so fort. Ja, aber wenn wir jetzt mal von der verbeamteten Lehrkraft in Deutschland ausgehen, das musst du erstmal verdienen in einer anderen Branche. Und dann sind die Gesichter oft lang und länger, wenn man beim Querausstieg merkt, was Durchschnittseinstiegsgehälter in andere Jobs, in andere Branchen mit Master so sind. Da kommen wir dann aber gleich schon zum nächsten Punkt, das will ich gar nicht vorwegnehmen. Wir sind jetzt noch bei Anspruchsdenken und Opferhaltung. Ich merke immer, dass es Lehrkräften, die beginnen, sich auf Jobportalen zu orientieren, was wird denn da ausgeschrieben und wie kann ich die Ausschreibungstexte deuten, dass es Lehrkräften sehr, sehr schwer fällt, diese Ausschreibungstexte wirklich mit Inhalt zu füllen. Das ist auch vollkommen natürlich, wenn man sowas noch nie gelesen hat, wenn man nicht so richtig weiß, was sind hier die Regeln, was sind hier die Codes, in denen kommuniziert wird sozusagen. Da braucht man vielleicht ein bisschen Hilfestellung und unsere Kundinnen und Kunden bringen auch immer mal wieder Jobausschreibungstexte mit rein in Live-Coachings und wir gehen gemeinsam durch, wo sind die Anknüpfungspunkte, wie kann man diese Ausschreibungen bewerten, was bringst du eigentlich an übertragbaren Erfahrungen und Skills schon mit, welche Gehaltserwartungen kann man davon ableiten und so weiter. Okay, wenn man diese Erfahrungsbasis nicht hat, dann neigen einige Lehrkräfte dazu, ich sag mal, Jobausschreibungen vollkommen falsch einzuschätzen, entweder weil sie sie für total niedrigschwellig halten, diese Jobs. Also, was ist denn das für ein Scheiß? Das kann ich alles. Hier, Kommunikation mit ABC, Organisation von CDEF, dies und das. Ja, das kann doch jeder. Also gib mir 2 Wochen in dem Job, dann mache ich das. Warum hat der mich jetzt abgelehnt? Oder sowas, ne? Also es gibt so eine gewisse Überheblichkeit, die daraus resultiert, dass man Jobausschreibungen nicht richtig weiß zu deuten. Zum einen eher, dass man die Ansprüche nach unten interpretiert. Dazu braucht man doch gar nichts. Also hier so ein bisschen Social Media Management. Ich mache auch Instagram. Kann ich. Mache ich jetzt hier einmal so einen Kurs, wie ich da Grafiken zusammenbaue, dann erfülle ich das. Warum besetzen die mich nicht dafür? Oder auch das Unterschätzen der eigenen Übertragbarkeit, dass man halt Jobs findet, wo man denkt, ach du Scheiße, ich bringe hier gar nichts mit, kann ich mich überhaupt nicht drauf bewerben? Und dann bewirbt man sich halt auch nicht drauf, ne? Das ist aber jetzt ein anderes Extrem. Ich rede eher von dieser Haltung, das ist doch irgendwie billiger Kram. Das kann ich ganz schnell lernen. Und das wird dann eben oft in Bewerbungsprozessen damit honoriert, dass man gar nicht erst eingeladen wird, weil man es doch schlichtweg unterschätzt hat, weil man eine Bewerbung hingeschickt hat, die überhaupt nicht deine Passgenauigkeit auf bestimmte Anforderungen der Stelle hervorhebt. Und man selber nimmt das dann aber als Feedback, ja, da haben wir es wieder, die freie Wirtschaft. Alle hassen Lehrer, ich werde nicht eingeladen, Lehrer sind schlecht angesehen in der Gesellschaft, alle haben Vorbehalte, bestätigt sich hier mal wieder. Die Erwartungshaltung ist da, dass das Gegenüber jetzt erkennt, welche magischen Fähigkeiten ich mitbringe, die genau auf diese Stelle anwendbar sind. Also der rote Teppich wird vorausgesetzt. Ich bin hier mit meinen 2 Staatsexamen, mit meinen 2 Mastern, eigentlich mit einem Master. Und du besetzt mich nicht für diese Stelle, für die ich streng genommen eigentlich fast überqualifiziert bin. Wie dumm bist du denn? Ja, vielleicht, weil du überhaupt nicht klar gemacht hast, warum du eine gute Besetzung für diese Stelle bist? Okay, also bitte unterschätze nicht die Anforderungen in manchen Jobs, die auch einfach ein sehr spezifisches Profil haben und die man nicht einfach mal so aus dem Stand machen kann, ohne sich vorab weitergebildet zu haben. Dann wärst du aus den Augen dieses Unternehmens auch einfach eine Fehlbesetzung oder eine Besetzung, in die man erst viel Geld investieren muss, damit du überhaupt die Mindestanforderungen auf dieser Position ausfüllen kannst, während jemand anderes, der diese Anforderungen schon mitbringt, von Minute 1 an schon die Anforderungen ausfüllen kann. Also diese Erfahrung, dass man abgelehnt wird, das heißt erstmal gar nichts über die Sichtweise von Arbeitgebern auf Ex-Lehrkräfte. In der Regel heißt das, du bewirbst dich auf die falschen Stellen. Du bewirbst dich auf Stellen, die viel Branchenerfahrung voraussetzen oder die spezifisches Nischenwissen voraussetzen, was du selber aber noch nicht ganz überblickst. Und du antwortest dann vielleicht mit so einer gewissen überheblichen Haltung, die Deppen, warum sehen die meine Qualifikation nicht? Ich bin doch total leistungsbereit. Ich kann mir ganz schnell diese Inhalte selber drauf schaffen, weil Lernen ist schließlich mein Beruf. Macht dich das jetzt zu einem guten Investment für den Arbeitgeber? Erstmal nicht. Es sei denn, du machst das wirklich glasklar. Da kommen wir später noch drauf. Man sieht hier an manchen Stellen und auch bei vielen Posts, die ich auf Social Media lese, eine grundsätzliche verachtende Haltung von Lehrkräften gegenüber der freien Wirtschaft. Also freie Wirtschaft, Arbeitgeber in der freien Wirtschaft, das ist doch alles böse, moralisch verwerfliche, kapitalistische Kackscheiße. Ihr wollt doch alle nur Profit machen, ihr Profitgeier. Nur weil man selber vorher in einem Non-Profit-Unternehmen gearbeitet hat, sozusagen. Kannst ja mal durch diese Brille sehen, ne? Schule ist ja Non-Profit-Bereich. Schule muss keine schwarzen Zahlen schreiben, Schule muss nicht wirtschaftlich arbeiten und bezahlt trotzdem super gut. Und das wiegt einen als Lehrkraft in falschen Annahmen, dass das nämlich andere Unternehmen auch so könnten. Andere Unternehmen sind natürlich darauf angewiesen, schwarze Zahlen zu schreiben, um ihre Angestellten weiter bezahlen zu können. Ist doch klar. Sie sind auch angewiesen auf ein gewisses Wachstum und müssen dementsprechend Entscheidungen treffen. All das gibt es in Schule nicht. Davon ist man in Schule auch total isoliert, auch von den unangenehmen Entscheidungen, die es bedeutet, wirtschaftlich zu arbeiten. Gleichzeitig sehen wir ja dann auch, oder wenn ich jetzt sage wir, sage ich wir Lehrkräfte, ne? Gleichzeitig sehen wir ja auch immer zum Beispiel das gute Equipment der freien Wirtschaft, die Boni der freien Wirtschaft, so bestimmte Benefits der freien Wirtschaft, die finden wir toll. Ja, die gibt es im Lehrberuf nicht. Ich habe hier keinen MacBook stehen. Oder warum kriege ich eigentlich keine leistungsbezogenen Boni? Das gibt es dann wiederum in der freien Wirtschaft. Die Kehrseite ist aber natürlich, dass man als Unternehmen natürlich wirtschaftliche Entscheidungen treffen muss. Und in der Schule sitzt man ganz schön auf dem hohen Ross, weil man in einem Ambiente arbeitet oder in einem Ökosystem, das nicht wirtschaftlich arbeiten muss. Und was ja auch noch so durch und durch sozial ist und seine Berechtigung aus sich heraus generiert. Seine Daseinsberechtigung sozusagen. Man muss sich nie über die Daseinsberechtigung von Schule Gedanken machen. Natürlich brauchen wir Schule. Das ist ein elementarer Teil unseres Gesellschaftsgefüge und unserer Volkswirtschaft, dass junge Menschen bestimmte Dinge lernen und so auch an den Arbeitsmarkt herangeführt werden. Und man hat dann gut reden, Wirtschaftsunternehmen, die in ganz anderen Branchen arbeiten, so ihre Daseinsberechtigung abzusprechen. Was hat denn eigentlich die Autoindustrie zu sagen? Autos, das ist doch sowieso nur schnöder Mammon und alles kapitalistische Kackscheiße. Oder was hat denn jetzt hier eigentlich das Bankenwesen hier beizutragen? Die Banken sind doch sowieso nur Profitgeier, die alle über den Tisch ziehen und so, ne? So kann man jetzt jede Branche, die irgendwie profitorientiert arbeitet, nach Strich und Faden vom hohen moralischen Ross aus runtermachen, weil man selber das ja bisher nicht nötig hatte, sich die Finger schmutzig machen, damit, dass man profitorientiert arbeiten muss. Und das sind bestimmte vollkommen weltfremde Haltungen, die ich jetzt nach 8 Jahren Selbstständigkeit auch extrem alarmierend finde. Zum einen limitieren sie dich, dass du eigentlich immer nur dich definierst und den Wert deiner Arbeit definierst über Selbstaufgabe, Märtyrertum, nur Arbeit im sozialen Bereich ist gute Arbeit, nur Arbeit, die nicht profitorientiert ist, ist gute Arbeit. Du limitierst dich selbst damit und ich finde das auch echt ein problematisches Grundverständnis unserer Wirtschaft. Das hat sich auch gezeigt während Corona, fand ich, wo dann Lehrkräfte auf die Barrikaden gegangen sind. Wir müssen jetzt antreten und die Kinder betreuen oder was weiß ich, in Präsenz beschulen oder eben auch nicht in Präsenz, damit die Eltern arbeiten gehen können. Sowas. Also wir werden jetzt hier missbraucht, damit die Eltern arbeiten gehen können. Ja, sorry, wenn die Eltern nicht arbeiten gehen können, dann klappt unsere scheiß Wirtschaft zusammen. Also ja, okay, wie das in Corona gelaufen ist, ich bin vollkommen dabei, ist nicht gut. So, Punkt, okay. Aber diese Feindlichkeit der freien Wirtschaft gegenüber, das ist ja auch irgendwie ein bisschen wie die Kuh schlachten, deren Milch man trinkt. Ja, wovon lebt man denn? Wovon kriegt man denn seine Bezüge als Lehrkraft? Doch nur deswegen, weil andere Steuergelder abdrücken und Sozialversicherungsbeiträge abdrücken. Und man ist einfach unglaublich abhängig davon. Von daher, versuch das mal bei dir zu hinterfragen, ob du eigentlich diese Grundeinstellung hast. Unternehmen, die nicht sozial arbeiten, arbeiten eigentlich asozial. Und wenn diese Grundeinstellung bei dir da ist, dann ist das höchst problematisch für eine Neuorientierung. Dann kannst du an Ort und Stelle bleiben. Ein ähnliches Verhältnis sieht man dann oft eben korrespondierend damit zum Thema Geld verdienen. Also Leute, die viel Geld verdienen, das sind Idioten, die sind oberflächlich und sie verdienen dieses Geld auch unberechtigterweise. Subtext, Geld verdienen, das dürfen eigentlich nur Berufe, die einen sozialen Mehrwert bieten oder sowas, ne? Die Realität sieht ja vollkommen anders aus, leider. Aber die Grundproblematik ist, dass du ein gestörtes Verhältnis zu Geld hast. Ein gestörtes Verhältnis zu dem Mehrwert, den du leistest und dazu, was der in Geld wert ist. Diesen Fragen muss man sich nicht stellen, wenn man einfach Bezüge monatlich überwiesen bekommt, egal ob man sich weiterbildet, ob man gute Arbeit geleistet hat, ob man gerade krankgeschrieben ist, die Bezüge, die plätschern einfach weiter. Und wenn du in der freien Wirtschaft arbeitest, dann hast du ein viel höheres Bewusstsein für den Wert deiner Arbeit, wie du den Wert deiner Arbeit steigern kannst, in welcher Position und in welchem Unternehmen du einen höheren Hebel hast, Geld zu verdienen. Und das so von außen abzuwerten, als Karriere oder Geldgeilheit, damit stellst du dir selber ein Bein. Andere, die halt mehr verdienen wollen, als gierig abzustempeln. Da sitzt man in der Schule wirklich in einem moralischen Elfenbeinturm, wo man sich die Finger mit sowas nicht schmutzig machen muss. Und man hat leicht reden von seinem hohen moralischen Ross aus. In dem Moment, wo du in die freie Wirtschaft willst, musst du dich dazu ja positionieren. Da ist auch so eine gewisse Doppelmoral am Spiel, ne? Also viel Geld verdienen ist böse, aber ich will mindestens A13 raushaben, wenn ich mich umorientiere. Ich will nur damit sagen, ein bisschen Demut vor anderen Positionen und Branchen wäre angebracht. Und nur weil du einen Master hast oder ein Staatsexamen oder zwei Staatsexamen oder 10 Jahre Berufserfahrung in der Tasche, berechtigt dich das zu gar nichts. Also dieses Entitlement, dieses Anspruchsdenken, ich bin doch das und das, also steht mir Bestimmtes zu. Das ist einfach fehl am Platz. Das war Punkt 1, haben wir relativ tief ausgeholt. Jetzt kommen wir zu Punkt 2, anmaßende Gehaltserwartungen. Ich habe gerade schon über Geld gesprochen und über die Erwartungshaltung. Also wenn, dann gehe ich nur raus, wenn ich ähnlich viel verdiene. Wenn, dann wechsle ich nur den Beruf, wenn ich mindestens 2500 netto mitnehme, wenn nicht eher 3000 netto. Und hier greifen dieses Anspruchsdenken und die Gehaltserwartungen Hand in Hand. Also ich habe doch ein Staatsexamen, ich habe doch zwei Staatsexamen und ich habe so und so viele Jahre Berufserfahrung in der Tasche. Das berechtigt mich dazu, mindestens XY zu verdienen. Das sehe ich immer wieder. Und man vergisst, dass der Wert deiner Arbeit ja nur im Kontext bemessen werden kann. Was kannst du in diesem Unternehmen auf dieser Position mit dem, was du mitbringst, für Mehrwert schaffen? Dir steht gar nichts zu, nur aufgrund dessen, was du bisher schon geschafft hast. Und so wird sich dann wild beworben auf irgendwelche Stellen, wo man meint, das könnte doch passen. Und dann ruft man ein Gehalt aus, dass man sich mit irgendeinem Bruttogehaltsrechner, Brutto-Netto-Rechner oder so von A13 umgerechnet hat oder von A12, was weiß ich. Ne? Diese Naivität, die sehe ich übrigens bei verbeamteten Lehrern und nicht bei tarifangestellten Lehrern oder bei Lehrern an Privatschulen mit irgendwelchen Privatverträgen. Die haben in der Regel ein viel verlässlicheres Vermögen, Dinge einzuschätzen, wenn es zu Gehältern kommt. Also diese Weltfremdheit, die haben in der Regel Beamte und Beamtinnen und gucken dann, okay, Jahresbruttogehalt habe ich noch nie gehört, keine Ahnung. Ich google jetzt erstmal, aha, Jahresbruttogehalt, was wäre das denn bei meiner aktuellen Stelle? Aha, 70.000 Jahresbrutto, klingt gut, ja, keine Ahnung. Ich habe jetzt hier diese und jene Ausschreibung und da steht jetzt, ich soll Gehaltserwartungen angeben, ja, wird ja wohl irgendwie dann so in der Größenordnung liegen, ne? So 60.000 Jahresbrutto, 70.000, 65, ich sag mal 65.000 würde ich da jetzt mal hinschreiben. So, ungeachtet dessen, was ist das für eine Stelle, was ist das für ein Unternehmen, was ist das für eine Branche? Und diese Beispiel, auch wenn dir das jetzt gerade die Schuhe auszieht, weil du denkst, wer macht denn sowas? Ja, das machen ganz viele. Und das sind die Momente, wenn ich dann von befreundeten Arbeitgebern in der freien Wirtschaft WhatsApps kriege, wo die sagen, ey, wir haben jetzt gerade wieder so eine Ausschreibungsrunde gemacht, ne? Da waren auch ein paar Lehrkräfte dabei. Alter, das geht ja gar nicht. Das ist ja fast schon lächerlich. Also solche Leute kann man ja nicht einstellen. Ich hoffe, du vermittelst das da deinen Kundinnen und Kunden mal irgendwie anders, ne? Und das will ich dir jetzt gerade einfach mal weitergeben. Zum Beispiel, Lehrkräfte bewerben sich momentan viel auf den Bereich EdTech. Wenn du jetzt nicht weißt, was ist EdTech, das stammt von den Wörtern Education und Technology. Haben wir jetzt, glaube ich, alle während Corona schon bemerkt. Es gibt eine große Technologiebranche, die sich inhaltlich mit dem Thema Bildung befasst. Seien es Lern-Apps, seien es schulische Selbstverwaltungsprogramme oder sonst was. Ja, es gibt viele EdTech-Unternehmen, mit denen du vielleicht sogar in deinem Lehreralltag täglichen Umgang hast. Also bestimmte Lern-Apps oder Plattformen, wo du selbst Fortbildungen wahrnimmst als Lehrkraft oder so, ne? Natürlich bewerben sich bei diesen Unternehmen auch viele Lehrer, weil sie ja sehen, die beschäftigen sich mit Bildung und das ist ein Digitalunternehmen. okay, da bewerbe ich mich jetzt auf die Stelle als Produktmanager oder auf die Stelle als Kundenmanager oder was weiß ich. Und dann rufe ich als Gehaltserwartung, ich sage jetzt einfach mal diese 65.000 Jahresbrutto auf. Oftmals sind das Start-ups, die so ungefähr 15 bis 30 Angestellte haben. Wenn die so eine Gehaltserwartung sehen, also entweder lachen sie auf und legen deine Bewerbung zur Seite, beziehungsweise klicken sie weg, denn Bewerbungen sind ja heute nicht mehr in Papierform, oder sie werden richtig ärgerlich. Denn mach dir bitte bewusst, mit dieser Gehaltserwartung rufst du eine höhere Gehaltserwartung auf, als der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin sich selbst auszahlt. In der Regel ist das so. Oft sind die Geschäftsführergehälter nicht so üppig, wie du dir das vorstellst, und auch die Gehälter der Mitarbeitenden in dem Unternehmen können nicht mit A12 oder A13 mithalten. Es sei denn, es gibt bestimmte Verantwortungsstufen in diesem Unternehmen, wo du Personalverantwortung hast. Who knows? Es geht ja auch ganz darum, wie viel Umsatz macht dieses Unternehmen. Ja, also oftmals lachen die Leute, die deine Bewerbung begutachten, über die Gehälter, die da aufgerufen werden, weil die höher angesetzt sind als das, was sie selbst verdienen. Und ich habe auch aus dem Bekanntenkreis eine Rückmeldung von jemandem, der gearbeitet hat bei einem großen Ausstatter für Physikräume. Also ne, bei einem Ausstatter für Schulen. Es gibt ja, ich sag mal, Messgeräte, diese ganzen Kabel, mit denen man in Physik hantiert, irgendwelche Modelle. Ich meine, jede Biosammlung, jede Physiksammlung, jede Chemiesammlung wird ja von irgendwem ausgestattet. Und diese Unternehmen, die dafür die Materialien produzieren, das ist ja nun schulische Peripherie sozusagen. Das ist natürlich auch attraktiv, ich sag mal, für eine Physiklehrkraft, sich dann bei einem Unternehmen zu bewerben, die letztlich Physikräume ausstatten. Da bist du ja auch schon Anwendungsexperte sozusagen. Du hast ja täglich mit diesen Dingen hantiert. Auch als Sportlehrer, sag ich mal, ne, die Ausstattung für die Sporthalle. Du bist ja der Anwender. Klar wärst du da ein guter Vertriebsmitarbeiter, weil du kannst da gut beraten. Warum jenes anschaffen und nicht dieses? Und was sind denn die Mindestanforderungen und so? So, dann kommen da Leute hin, Physiklehrer, 20 Jahre im Dienst, A14, und ruft 70.000 auf oder 80.000. Da lachen diese Unternehmen drüber. Denn man würde da vielleicht relativ gut bezahlt auf 55.000 einsteigen. Und das ist schon richtig gut bezahlt. Als frischer Masterabsolvent würdest du da vielleicht auf 45.000 einsteigen in diesem Unternehmen. Und dann sagt sich jemand, der mit dir dein Bewerbungsgespräch führt, wenn du überhaupt eingeladen wirst, was soll mir jetzt ein Physiklehrer, der 20 Jahre in der Schule gehockt hat, hier für 80.000 oder für 70.000 für einen Mehrwert leisten? Letztlich ist das eine Vertriebsstelle. Die sind viel niedriger dotiert, ne? Und so jemanden kann ich hier nicht gebrauchen. Der erstens diese Kurzsichtigkeit hat, der meint, ich habe den Anspruch, allein deswegen, weil ich diese 20 Jahre Erfahrung im Gepäck habe und so. So jemanden kann ich hier nicht gebrauchen. Und darum ist auch die Frage, was kann ich denn so erwarten als Lehrer in der freien Wirtschaft? Grundsätzlich eine falsch gestellte Frage. Du kannst nichts erwarten, nur aufgrund dessen, dass du Lehrer bist mit so und so viel Jahren Erfahrung. Ein Gehalt bemisst sich immer auf Basis natürlich deines Studienabschlusses, deiner Berufserfahrung, aber vor allen Dingen auch am Budget des Arbeitgebers, an der Branche, in der der Arbeitgeber tätig ist, an der genauen Position, auf die du dich da bewirbst, dem Verantwortungsumfang der Position, auf die du dich da bewirbst. Hast du da vielleicht Personalverantwortung oder wie viel Umsatzverantwortung hast du da überhaupt? Und das ist vielen Lehrkräften überhaupt nicht bewusst, dass Verantwortung darüber den Ausschlag gibt, wie viel man verdient. Wenn du immer nur Befehle empfängst, dann bist du auf der niedrigsten Stufe eines Unternehmens. Du bist eine operative Kraft und mehr nicht. Sobald du ein Team unter dir hast, ich sag mal ein dreiköpfiges Team, dann stehst du für dieses Team gerade. Du hast eine höhere Verantwortung, dass das Team gut arbeitet. Du musst die Leute beieinander halten. Du hast dann auch eine Umsatzverantwortung. Und diese Umsatzverantwortung, die liegt dann vielleicht bei 300.000 Euro im Quartal. oder bei 500.000 Euro im Quartal. Und wenn dir das jetzt gerade kalte Füße macht, was von Umsatzverantwortung zu hören, ja, mach dir das bitte bewusst. Das Gehalt ist geknüpft an diese Art von Verantwortungen. Und wenn du dich auf eine Stelle bewirbst, an der genau gar keine Verantwortung klebt, nur dass X oder Y da halt abgearbeitet wird, dann ist dieses Gehalt auch entsprechend gering, was dir dafür bezahlt werden wird. Da kannst du dann nicht deine 60.000 aufrufen oder sonst was. Das ist lächerlich. Okay, was ist denn dann eigentlich eine Gehaltsspanne, die einigermaßen realistisch ist für den ersten Job nach der Schule? Ich sag immer, der erste Job nach der Schule, weil einem ja klar sein muss, danach werden weitere Jobs folgen. Und mit denen kann man dann auch die Gehaltsstufen hochklettern. Für den ersten Job nach der Schule, ich habe ja gesagt, es hängt von vielem ab. Ich kann dir aber grob sagen, da wird eine Spanne realistisch sein zwischen 38.000 Jahresbrutto und 52.000 Jahresbrutto. Das ist wahrscheinlich der realistische Rahmen für deinen Einstieg. Und da muss man natürlich feinjustieren, was ist das genau für eine Stelle? Und wenn unsere Kundinnen und Kunden eben Bewerbungen mitbringen und Ausschreibungstexte mitbringen und dann nicht wissen, was soll ich da aufrufen, dann können wir ziemlich genau sagen, wo wahrscheinlich das Budget dieser Firma liegt und was man entsprechend aufrufen kann, damit man nicht direkt rausgekegelt ist durch seine eigene Gehaltserwartung. Es gibt natürlich auch Ausbrecher nach oben, dass man auf dem ersten Job nach der Schule höher einsteigt, aber wenige. Wir haben unter unseren Kundinnen und Kunden diese Beispiele. Da darf ich dir aber schon mal in Aussicht stellen, das ist im Grunde immer die IT. Denn nur die IT zahlt irgendwie so gut schon von Anfang an, dass es in die Regionen von Beamtenbezügen käme. Als Projektmanager oder als Produktmanager oder als was weiß ich. Ne? Die Kunden von uns, die diese Gehälter irgendwann bekommen haben oder sagen wir mal mit dem ersten Job nach der Schule bekommen haben, die haben in die IT gewechselt. Das soll jetzt natürlich nicht heißen, dass du keine Chance hast, mehr zu verdienen. Mach dir also bitte bewusst, es geht um den ersten Job nach der Schule und du wirst gehaltsmäßig dich entwickeln durch deine Erfahrung und durch gute Arbeit vor allen Dingen, durch Arbeitseinsatz, durch Eigeninitiative, durch Verantwortungsübernahme und auch durch Unternehmenswechsel. Dadurch, dass du mit mehr Erfahrung aus der freien Wirtschaft im Gepäck dich dann auf besser dotierte Stellen bewerben wirst können. Und dann wundern sich einige Lehrkräfte, warum man nur Absagen erhält und man sieht sich dann darin bestätigt, dass auf dem Arbeitsmarkt da draußen alle was gegen Lehrer haben. Nee, aber man kann echt was gegen Lehrer entwickeln, wenn man diese anmaßenden Erwartungen ständig sieht. Von daher, ja, manche Arbeitgeber haben Vorbehalte, mit Lehrkräften zusammenzuarbeiten, weil sie schon so viel Dreistigkeiten von Lehrkräften im Bewerbungsprozess erlebt haben. Das bringt uns zum nächsten Punkt. Extrem schlechte Bewerbungsunterlagen. Viele Lehrkräfte schreiben Bewerbungen nach dem Standard Deutschbuch 8. Klasse. Das ist so. Klar, als Lehrkraft hast du entweder innerhalb von Schule nur Bewerbungen geschrieben. Manche Lehrkräfte haben sogar nie eine Bewerbung geschrieben, weil es irgendwie über Absprachen lief. Gibt es auch. Und dementsprechend lehren sie Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe, wie man Bewerbungen schreibt, haben aber selber noch nie eine wettbewerbsfähige Bewerbung schreiben müssen. Denn Schule ist ein in sich abgeschlossener Kosmos. Da sind die Mindeststandards für Bewerbungen die gleichen wie aus den 80ern. So, Schule ist so ein Mangelsystem. Man braucht Lehrer, da ist es scheißegal, wie diese Bewerbung aussieht. Wir haben ja gar keinen Überhang. Darum muss man sich freuen, wenn sich überhaupt irgendwer bewirbt. Entsprechend schlecht sind die Bewerbungsunterlagen. Das muss man einfach so sehen. Und ich schließe mich selbst damit ein. Ich habe neulich auf der Festplatte noch meine Bewerbung gefunden, die ich auf meine Planstelle geschrieben habe. Und meine Bewerbung für das REF. Okay, ich meine, das war nun halt auch 2007 oder so, ne, respektive 2009. Da hat man das noch in Word verfasst und so. Aber meine Bewerbung heute würde mir einen Lachanfall auslösen. Es ist wirklich nicht besser als Deutschbuch 8. Klasse. Und das ist überhaupt nicht böse gemeint. Unsere Kundinnen und Kunden machen das Gott sei Dank auch deutlich besser. Unter anderem auch, weil sie von uns ganz gezielt dazu angeleitet werden. Und wir sind mittlerweile auch schon so weit, wir haben ja auch eine Grafikdesignerin im Team, wir haben Bewerbungsvorlagen entwickelt in verschiedenen Designs, die man sich eigentlich nur noch von der Stange auswählen muss, damit man schon mal zumindest im optischen Erscheinungsbild nicht mehr viel falsch machen kann. Und dann gibt es ganz kleinschrittige Einweisungen, wie ist eine wettbewerbsfähige Bewerbung aufzubauen. Denn der größte Fehler, den Lehrkräfte machen, ist, dass A, die Bewerbung aussieht wie die 80s haben angerufen und wollen ihre Bewerbungsunterlagen zurück. Und zweitens, die Passung auf diese Stelle ist einfach überhaupt nicht klar. Ich rede immer von Bewerbungen mit der Schrotflinte schießen. Also ich schreibe alles rein in diese Bewerbung, jeden Scheiß, den ich mal gemacht habe, Wiederbelebung im Sportunterricht, Gefahrenstoffbeurteilung im Chemieraum, keine Ahnung, hat alles null Relevanz für diese Stelle, aber ich schreibe es alles mit rein, um zu zeigen, was ich alles Tolles schon gemacht habe. Das ist so ein bisschen desperate. Also dieses verzweifelte sich anbieten und dieses Auflisten von dem, was man da alles schon gemacht hat, nur in der Hoffnung, dass das Gegenüber erkennt, was du an Wert für diese Stelle mitbringst. So, oh, der hat aber viel Weiterbildungen gemacht oder viel Fortbildungsscheine bei Klett oder Cornelsen gesammelt. Einweisung in Greenline Klasse 6. Was ist das denn wert? Das ist ja ein Witz. Also das kannst du ja nicht mit reinschreiben in eine Bewerbung. Wird aber gemacht. Und dann werden all diese Scheine angehängt an Bewerbungen. Das führt zu einem Bewerbungsspam mit 50 Seiten Anhängen oder mit 30 Seiten Anhängen. Das muss ich mir noch nicht mal durchlesen. Dann weiß ich schon, dass dieser Kandidat für uns nicht in Frage kommt. Und mach dir bitte nicht die Illusion, zu glauben, dass Bewerbungen intensiv gelesen werden, dass sich da jemand hinsetzt und 10 Minuten lang dein Anschreiben liest und dann in deinen Lebenslauf rein interpretiert, ob du wohl für diese Stelle die richtige Kandidatin bist. Ist nicht so. Optimistischerweise wird diese Bewerbung 2 Minuten angeguckt. Und was glaubst du, was in diesen 2 Minuten zählt? Da ist der Halo-Effekt am Werk. Wie ist das denn, wenn du eine Klassenarbeit auf den Tisch kriegst, die du korrigieren sollst und diese Klassenarbeit, du siehst, die Handschrift ist unter aller Sau, es gibt 5000 Sternchen von irgendwelchen Einfügungen, die an irgendeiner Stelle eigentlich noch rein sollten, es gibt Durchstreichungen und es ist vielleicht sogar noch ein Fleck drauf. Natürlich hast du direkt schon von Sekunde 1 den Eindruck, was ist denn das für ein Scheiß? So, das ist der Halo-Effekt. Genau das gleiche trifft auf Bewerbungen zu. Der Inhalt von dieser Klassenarbeit, der kann ja sogar gut gewesen sein. Aber alleine, weil das so furchtbar aussieht, bist du wahrscheinlich geneigt, das eher ungünstig zu beurteilen. Genauso ist es bei Bewerbungen. So, also bitte informiere dich, welche Standards bei Bewerbungen heute selbstverständlich sind und schreib keine Bewerbungen mehr in Word mit Times New Roman Schrift oder Arial Schrift oder sonst was. Ein gewisser Layout-Standard ist sowieso schon mal Grundvoraussetzung. Und dann geht es aber vorwiegend um Passgenauigkeit auf die Stelle. Du musst deine Passgenauigkeit für diese Stelle 100% auf die Bühne heben. Wie soll denn das Gegenüber in 2 Minuten beurteilen, ob du vielleicht die Skills für diese Stelle mitbringst, wenn du ihm das nicht auf die Nase bindest? Von daher gibt es keine One-Size-Fits-All-Bewerbungen, die Lehrer und Lehrerinnen gerne mal rausschicken. Ich habe meinen Lebenslauf fertig, den kann ich ja jetzt immer rausschicken. Das ist ein riesen Fauxpas. Okay, wir kommen jetzt zum letzten Punkt. Und das ist die grenzüberschreitende Zeitinanspruchnahme bei anderen Menschen ohne Umsetzungsabsicht. Das bezieht sich jetzt weniger auf Arbeitgeber, sondern um den Recherche- und Informationsprozess vor der Umorientierung. Und ich beobachte das als absolutes Charakteristikum fast schon von Lehrkräften, die beruflich auf dem Sprung sind. Unsere Empfehlung an unsere Kundinnen und Kunden ist, also wenn du in eine bestimmte Branche reinstrebst oder auf eine bestimmte Position strebst, dann sprech mit Personen, die schon sowas Ähnliches machen, die Branchenerfahrung haben und so, ne? Auf die Idee kommen nicht nur unsere Kundinnen und Kunden, auf die Idee kommen natürlich auch andere Lehrkräfte, zukünftige Ex-Lehrkräfte. Und ich würde das auch nach wie vor so empfehlen. Die Frage ist die Haltung, mit der du das machst. Und wir sehen immer wieder, das ist mir fast schon peinlich für unseren Berufsstand, wie vereinnahmend und vollkommen hilflos und needy Lehrkräfte ohne jeglichen Respekt gegenüber den Grenzen anderer Menschen sie vereinnahmen, um Informationen anzubetteln, um ihre gesamte Opferhaltung bei denen abzuladen, ihre Lebensgeschichte zu erzählen und zu erzählen, warum, wie, wer bisher gegen sie war und warum was nicht geklappt hat, und wollen dann, dass diese Personen ihnen den Schlüssel zum Erfolg verraten. Also, wie hast du das geschafft? Gib mir doch mal Tipps. Gibt's bei euch vielleicht gerade eine freie Stelle im Unternehmen? Was hast du für Gehaltserwartungen aufgerufen? Wie war denn deine Bewerbung? Kannst du mir deine Bewerbung vielleicht mal zuschicken? Wer aus deinem Betrieb könnte mir denn da sonst noch weiterhelfen? Oder erzähl mir doch mal, wie du das gemacht hast mit all deinen Ängsten, bevor du aus dem letzten Beruf gewechselt hast. Oder was weiß ich. Und sie vergessen dabei vollkommen, dass andere Leute diese Zeit einfach nur aus Nettigkeit aufbringen. Es wird aber so gehandelt, als hätte man einen Anspruch. Du, es geht mir doch schlecht. Siehst du das denn nicht? Du musst mir doch helfen. Und dann wird stundenlang mit diesen Leuten gequatscht und ihnen E-Mails geschickt. Kilometerlange E-Mails. Und nochmal eine E-Mail. Ach, du hast ja noch nicht geantwortet und so. Ja, warum wohl nicht? Weil diese Personen natürlich mit ihrer Zeit irgendwie wirtschaftlich umgehen müssen. Und das sehen wir wirklich immer wieder. Ich bin ja auf LinkedIn mit unglaublich vielen Ex-Lehrkräften vernetzt, die heute in anderen Jobs sind. Und ich weiß von diesen Ex-Lehrkräften, dass sie auch ständig angesprochen werden von Lehrkräften, die von ihnen einfach mal so gerne mal ein Zoom-Meeting oder mal Kaffee trinken für 1-2 Stunden hätten, damit sie ihnen alle ihre Insights dann verraten können. Ja, wenn das mal eine Person macht, okay. Wenn das aber 20 Personen machen, wird schon problematischer. Und wenn all diese 20 Personen kein Gefühl dafür haben, wann sie zu weit gehen, wann sie zeitlich zu viel verlangen, dann ist das echt schon fast peinlich für den Lehrberuf. Weil das sind natürlich Leute mit einer hohen Opferhaltung oft, die kaum eine Umsetzungsabsicht haben. Das heißt, die horten Informationen, sprechen mit 1000 Leuten, unglaublich zeitausschweifend, auch wenig lösungsorientiert, sondern walzen vor allen Dingen ihre Story aus, um dann sich irgendwelche vermeintlich hilfreichen Informationen abzugreifen, mit denen sie dann nicht aus dem Quark kommen. Und das ist wirklich peinlich. Also nach wie vor, ich finde das eins der besten Mittel, sich über Berufe und über Branchen zu informieren, aber halte da doch bestimmte Regeln ein. Strapaziere die Zeit dieser Person nicht über Gebühr, fokussiere dich auf das Wesentliche und dann soll es auch gut gewesen sein. Gerade wenn man jetzt Ex-Lehrkräfte befragt, die da draußen sind in neuen Jobs und man will von denen jetzt irgendwie kostenlose Infos abgreifen, mach dir bitte bewusst, dass diese Personen oft viel Geld investiert haben, um sich begleiten zu lassen. Entweder von Coaches oder was weiß ich, gerade auch Selbstständige haben auch oft in Business-Coachings oder in Unternehmensberatungen oder in sonst was investiert. Das sind 4-stellige, 5-stellige Beträge, die da reinwandern. Und du willst dir dann so ein bisschen den Weg abkürzen und all die Erfahrungen, die die Leute sich auch erkauft haben, abgreifen. Zumindest, wenn man dann nicht achtsam mit der Zeit des anderen umgeht, finde ich es problematisch. Oder gerade bei Selbstständigen ist auch meine Empfehlung an unsere Kundinnen und Kunden immer, wenn du das machst, dann biete denen bitte eine Vergütung an und frag nach deren herkömmlichen Stundensatz. Und dann bezahl die dafür, dass die dich beraten. Das ist nämlich unglaublich wertvolles Wissen. Okay, so, jetzt haben wir aber eine weite Runde gemacht über diese 4 Punkte. Ich fasse sie nochmal für dich zusammen und dann möchte ich dir auch nochmal klar machen, was kannst du dagegen tun, um nicht in diese Fallen und Haltungsfallen zu tappen. Punkt 1 war, das Anspruchsdenken und die Opferhaltung gepaart mit moralischer Überheblichkeit. So, mach dir also bitte klar, du hast erstmal einen Anspruch auf gar nichts. Aber du hast einen akademischen Abschluss in der Tasche und du hast dich beruflich schon bewiesen. Du bringst die Ressourcen mit, dich auch woanders einzuarbeiten. Bleib da aber bitte ein bisschen demütig und frage eher nach Weiterbildungsbedarf. Also hol dir ehrliches Feedback ein über deinen Weiterbildungsbedarf von Menschen, die den Job und die Branche kennen. Und zögere bitte auch nicht davor, Primärerfahrungen in diesem Job für dich zu arrangieren. Was meine ich mit Primärerfahrungen? Damit meine ich Hospitationen, Jobshadowing und Praktika. Sei dir dafür bitte nicht zu schade, denn nur so bekommst du eine realistische Einschätzung darüber, was du schon mitbringst und wo du noch lernen darfst. Okay? Also, du brauchst immer den Reality-Check. Punkt 2. Anmaßende Gehaltserwartungen. Ich glaube, das habe ich jetzt auch schon zur Genüge deutlich gemacht, dass man nicht seine Beamtenbezüge als irgendeinen Maßstab nehmen darf. Und es wäre auch falsch, einfach nur bei so Gehaltsplattformen, die es im Internet gibt, den Durchschnittsgehaltswert für irgendeine Stellenbeschreibung pauschal anzusetzen. Um eine Gehaltserwartung aufzurufen, müssen viele Faktoren mit in die Rechnung einbezogen werden. Nämlich zum Beispiel die Branche, die Größe des Unternehmens. Wie etabliert ist dieses Unternehmen? Was ist die ganz konkret ausgeschriebene Stelle? Was ist der Verantwortungsumfang, der mit dieser Stelle verbunden ist? Und was bringst du eigentlich genau mit, um passgenau diese Stelle auszufüllen? An all dem orientiert sich deine Gehaltserwartung. Oder das, was man dir dafür zahlen kann. Und mach dir bewusst, wenn du dich erst noch weiterbilden musst, um diese Stelle auszufüllen, dann bist du für die Firma gar nicht unbedingt ein Gewinn, sondern ein Investment. Man muss ja erstmal Zeit und Geld in dich investieren, damit du die Mindestanforderungen einer Stelle erfüllen kannst. Besser ist es natürlich, wenn du schon weitergebildet kommst. Aber du kannst natürlich auch deine Weiterbildungsbereitschaft signalisieren, aber bitte mach dir klar, dein Wert orientiert sich eben an ganz vielen externen Faktoren eben auch, ne? Punkt 3, grottige Bewerbungsunterlagen. Mach dich bitte mit den aktuellen Bewerbungsstandards vertraut und das gilt sowohl bezüglich Aufbau einer Bewerbung als auch Optik einer Bewerbung. Vor allen Dingen ist aber Passgenauigkeit die Maxime. Es gibt keine One-Size-Fits-All-Bewerbung. Bitte schicke nicht ein und denselben Lebenslauf auf verschiedene Stellen. Unsere Kundinnen und Kunden bekommen da ganz authentisches Feedback auf das, was sie bei uns einreichen. Die arbeiten bei uns auch oft mit unseren eigenen Designvorlagen. Und das, was ich so auf den Tisch bekomme von unseren Kundinnen und Kunden, das ist oft auch schon richtig gut, weil sie sich an unseren Maßgaben orientiert haben. Von daher, bitte mach dir das bewusst. Du kannst nicht einfach davon ausgehen, du schreibst eine Bewerbung, wie du es schon immer gemacht hast oder so, wie es im Deutschbuch steht oder so, wie es im Englischbuch steht. Letzter Punkt, bitte geh achtsam mit der Zeit anderer Leute um. Also das ist der Punkt grenzüberschreitende Zeitinanspruchnahme, gleichzeitig ohne Umsetzungsabsicht. Worauf manche besonders allergisch sind, ist, wenn sie immer wieder um ihre Zeit und Gefälligkeiten gefragt werden, aber sie beobachten gleichzeitig, dass die Person ja gar nichts tut. Also, dass sie letztlich immer nur Informationen hortet und die Opferhaltung bei ihnen ablädt, aber im Grunde nicht aus dem Quark kommt, das dann irgendwie umzusetzen. Und das ist tatsächlich ein bisschen peinlich. Wenn du Leute um Auskünfte fragst, dann fasse dich kurz, konzentriere dich auf das Wesentliche, bedanke dich angemessen und wenn es um Selbstständige geht, dann biete ihnen bitte eine Bezahlung zu ihrem herkömmlichen Stundensatz an. Soweit diese Truth Bomb. Ich könnte mir vorstellen, an der einen oder anderen Stelle tat's weh. Vielleicht bist du aber auch in der glücklichen Situation, dass du alle diese No-Gos noch gar nicht begangen hast. Dann ist das für dich jetzt einfach Erfahrungswerte. Was sollte ich eher tun? Was sollte ich eher lassen? Viele Lehrkräfte machen das ja auch gar nicht in böser Absicht, sondern einfach aus reinem Unbedacht. Und wenn man es mal jetzt aus dieser Brille sieht, wie ich das heute dargestellt habe, dann kriegt man plötzlich einen Schrecken, wie das beim Gegenüber ankommt, weil man so ja nie ankommen wollte. Und dann kann man sich vielleicht auch erklären, warum Lehrkräfte auf dem Arbeitsmarkt ein schlechter Ruf vorauseilt. Weil viele Lehrkräfte eben so agieren. Aber du machst es besser. Du hast es ja sowieso als Hörerin oder Hörer dieses Podcasts wahrscheinlich noch nie so gemacht. Falls du es aber getan hättest, bist du jetzt vorgewarnt und weißt, wie du es besser tun kannst. Wenn du auch in andere Fettnäpfchen nicht treten möchtest und dir vor allen Dingen auch viel Zeit mit einem Try-and-Error-Prozess sparen möchtest, sondern direkt von den Erfahrungen profitieren möchtest, was funktioniert nicht, Wo haben Lehrkräfte mehr Erfolg, wo weniger? Auf welche Wege solltest du dich deswegen konzentrieren und welche solltest du eher nach hinten stellen? Dann steht dir immer die Arbeit mit uns offen. Du kannst dich wie immer bei uns zu einem kostenfreien Erstgespräch eintragen und dann gemeinsam mit einem Teammember von uns deine Situation beleuchten, um zu schauen, passt unsere Arbeit und eine Zusammenarbeit da zu dir? Ich kann dir auf jeden Fall sagen, eine Zusammenarbeit mit Experten spart in der Regel Zeit. Zeit, die du investiert hättest oder Zeit, die du investieren müsstest, um Fettnäpfchen zu vermeiden, Fehler zu vermeiden, bestimmte Learnings aufzubauen, die andere schon längst haben. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.